Herzlich willkommen zur Audioeinführung Il Barbiere di Siviglia, der Barbier von Siviglia von Gioachino Rossini. Mein Name ist Antje Müller und ich habe diese Produktion dramaturgisch begleitet. Bei aller Vorsicht im Gebrauch von Superlativen ist Gioachino Rossini jedoch tatsächlich der erfolgreichste und meistgespielte Komponist seiner Generation und der bei weitem einflussreichste für das Musiktheater in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Kein anderer Opernkomponist zuvor hat weltweit die Spielpläne so dominiert wie Rossini nach 1820. Noch zu seinen Lebzeiten, von 1792 bis 1868, wurden ihm Denkmäler gesetzt und sein Leben in Biografien und Romanen verarbeitet. Rossinis Opernschaffen allein umfasst 39 Werke, die alle in der Zeit zwischen 1810 und 1829 entstanden sind. Bis 1818 war er vor allem dem komischen Genre zugewandt, der einaktigen Farsa und der Opera buffa. Die Opera buffa, also die komische italienische Oper, gehörte im 18. und 19. Jahrhundert zu den weltweit am weitesten verbreiteten Theaterformen, weil sie in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen aufgeführt werden konnte, sowohl in öffentlichen Theatern als auch bei Hofe. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts hatte sie sich aus den Intermezzi entwickelt, den lustigen Zwischenspielen, die zwischen die Akte ernster Opern eingeschoben wurden. Sie verhandelten komödiantische und volkstümliche Inhalte von stereotypen Figuren aus der Commedia dell'arte, dem beliebten Stehgreiftheater, das etwa auf Jahrmärkten als Volkskomödie auf schnelle szenische Wirkung ausgerichtet war. Auch ein Großteil des Opera buffa-Repertoires setzt auf derben Humor, Situationskomik und Gags, die aus den Charaktereigenschaften ihrer holzschnittartig festgelegten Rollentypen resultieren. Verkleidungen, fehlgeleitete Briefe und Intrigen, die keine Standesunterschiede kennen, gehören ebenfalls dazu. Am 15. Dezember 1815 erhielt Rossini vom Teatro di Torre Argentina in Rom den Auftrag für ein Werk, das schließlich als Il Barbiere di Siviglia in die Musikgeschichte eingehen sollte. Vertraglich wurde ein Buffo-Libretto von Jacopo Ferretti festgelegt, das dem Star-Tenor Manuel Garcia auf den Leib geschrieben werden sollte. Das Libretto von Ferretti gefiel jedoch nicht und so schlug Rossini stattdessen vor, Cesare Sterbini, mit dem er gerade erfolgreich Torvaldo ed Olisca uraufgeführt hatte, die Komödie Le Barbier de Séville von Beaumarchais zu bearbeiten. Der Stoff hatte sich bereits mit dem gleichnamigen Werk von Giovanni Paisiello 1782 sehr erfolgreich für das Musiktheater bewährt und die Zeit drängte. Rossini und Sterbini wählten für ihr Stück zunächst einen anderen Titel. Alma viva, ossia l'inutile precauzione, also Alma viva oder die unnütze Vorsicht, angeblich um dem berühmten Werk des älteren Kollegen Paisiello Respekt zu zollen, wie Rossini im Vorwort zum gedruckten Libretto schreibt. Tatsächlich aber, um im Titel die Partie zu nennen, deren Sänger in der Hierarchie des damaligen Betriebes das höchste Prestige aufweisen konnte, in diesem Falle der Tenor Manuel Garcia. Die Entstehungszeit des Barbiere war extrem kurz. Das Libretto wurde am 29. Januar fertiggestellt, am 20. Februar fand bereits die Uraufführung statt. 12 Tage hat Rossini für die Komposition gebraucht und mit Ausnahme der Ouvertüre, einigen Rezitativen und der Gitarrenbegleitung für Alma Viva liegen die 600 Seiten des Manuskripts tatsächlich in der Handschrift Rossinis vor. Die Praxis der Selbstentlehnung ist zur Zeit Rossinis üblich und so ist es nicht weiter erstaunlich, dass er im Barbiere auch Musik aus anderen seiner Werke verwendet. Dabei ist es besonders interessant zu sehen, dass es bei der Übernahme von Musik anderer Werke offenbar keine Gattungsschranken gab und die musikalischen wie stilistischen Unterschiede in den komischen und ernsten Opern Rossinis ohne Kontext eigentlich kaum auszumachen sind. Aber gerade in dieser Austauschbarkeit zeigen sich die musikalische Bereicherung und stilistische Anhebung der Opera Buffa, die schon seine Zeitgenossen als Errungenschaft Rossinis anerkannt haben. An erster Stelle ist die Funktion des Orchesters zu nennen, das durch differenzierte Klangfarben und dynamische Abstufungen Lebendigkeit und Zugkraft verleiht. Das Crescendo ist dabei ein wichtiges Gestaltungsmittel, das bei steter Wiederholung einer musikalischen Phrase Lautstärke, Dichte und Energie steigert, so dass sich Spannkraft aufbaut. Tempo ist einer der wichtigsten Aspekte. Szenen gehen oft nahtlos ineinander über, alles ist in ständiger Bewegung. Das erste Finale ist ein Kulminationspunkt, ein klassisches Kettenfinale, bei dem immer mehr Personen hinzutreten, bis der erste Akt in einem ziemlichen Durcheinander endet. Dennoch war die Uraufführung, noch unter dem Titel Alma Viva, zunächst alles andere als erfolgreich und wurde ausgepfiffen. Rossini selbst sprach von einem Fiasko. Allerdings ist die Reaktion des Publikums nicht darauf zurückzuführen, dass das Werk aufgrund seiner Neuerungen nicht verstanden worden wäre. Vielmehr war es die feindlich gesonnene Klack des Teatro Valle, die dem konkurrierenden Teatro Argentina schaden wollte und Krach schlug, sodass die Musik kaum gehört werden konnte. Schon die zweite Vorstellung wurde ein großer Erfolg. Nur wenige Monate später bekam die Oper anlässlich einer Produktion in Bologna den Titel, unter dem sie bis heute bekannt und seit ihrer Uraufführung niemals von den Spielplänen verschwunden ist. Die Handlung. Einige Zeit zuvor hatte Alma Viva in Madrid eine junge Frau zufällig auf der Straße getroffen und sich in sie verliebt. Er kann in Erfahrung bringen, dass sie Rosina heißt und aus Sevilla stammt. Alma Viva ist inkognito nach Sevilla gereist, um Rosina zu erobern. Die wird allerdings von ihrem Vormund Dr. Bartolo eifersüchtig bewacht und darf das Haus nicht verlassen. Bartolo selbst hat nämlich die Absicht, sein Mündel zu heiraten, nicht zuletzt wegen der stattlichen Mitgift, mit der Rosina ausgestattet ist. Mit Hilfe Fiorellos versammelt Alma Viva im Morgengrauen einige Musiker vor dem Hause Rosinas, um ihr ein Ständchen zu bringen und sie ans Fenster zu locken, jedoch ohne Erfolg. Figaro erscheint, erkennt Alma Viva von früher und bietet ihm seine Hilfe an, da er als Barbier uneingeschränkten Zutritt zum Hause Bartolos hat. Während die beiden sprechen, lässt Rosina zufällig einen Brief herunterfallen. Längst hat sie bemerkt, dass sie einen Verehrer hat, und erklärt ihre Situation. Bartolo will jetzt schnell seine Hochzeit mit Rosina in die Wege leiten, um Braut und Mitgift vor unerwünschtem Zugriff zu sichern. Figaro nutzt die Gunst der Stunde und fordert Alma Viva auf, Rosina qua Ständchen mit Informationen zu versorgen. Alma Viva, der noch immer unerkannt bleiben will, schlüpft in die Kleidung des ihn begleitenden Gitarristen Lindoro. Er will unbedingt mit Rosina sprechen. Figaro ist bereit, ihm zu helfen, gegen gute Bezahlung. Sein Plan? Alma Viva soll sich als Soldat verkleiden und mit einem Einquartierungsschein in Bartolos Haus gelangen. Figaro bringt Rosina seinen Plan zur Kenntnis, berichtet ihr, dass Lindoro, dessen Identität Alma Viva angenommen hat, sie liebt. Alma Viva hat inzwischen eine Soldatenuniform angelegt, die Figaro für ihn gestohlen hat und wird im Hause Bartolo vorstellig. Der Akt endet in allgemeinem Tumult. Bartolo kommt zu dem Schluss, dass der Soldat nur ein Abgesandter Alma Vivas sein konnte. Es erscheint Alma Viva, der nun als Don Alonso, Assistent des erkrankten Basilio, Rosina Gesangsunterricht erteilen will. Als vertrauensbildende Maßnahme gibt er Bartolo den Brief Rosinas an Lindoro, vorgeblich, um das Mädchen von dem unerwünschten Liebhaber abzubringen, tatsächlich aber, um Rosina treffen zu können. Man müsse ihr nur sagen, dass Alma Viva eben diesen Brief an eine andere Geliebte weitergegeben habe, um sich über Rosina lustig zu machen. Als Bartolo die Intrige ausspielt und Rosina ihren eigenen Brief zeigt, führt dies zu einer unerwarteten Wendung. Rosina ist verletzt, stimmt resigniert der Eheschließung mit Bartolo zu und enthüllt noch die Fluchtpläne für die kommende Nacht. Bartolo geht, um die Wache zu holen. Figaro und Almaviva, nun wieder in Gestalt Lindoros, dringen in das Haus Bartolos ein und erleben erstaunt, dass Rosina Lindoro als Verräter zurückweist, der sie nur in Almavivas Arme treiben wollte. Almaviva gibt sich zu erkennen, um die Intrige aufzulösen. Figaro mahnt zur Eile. Plötzlich bemerken sie, dass die Leiter zum Fenster verschwunden und somit der Fluchtweg abgeschnitten ist. Der von Figaro bestellte Notar trifft ein und ein Ehevertrag wird unterschrieben. Kurz darauf erscheint Bartolo mit der Wache, um die Eindringlinge verhaften zu lassen. Als Almaviva noch einmal öffentlich seine wahre Identität enthüllt, hat das andere Konsequenzen als geplant. Im 19. und 20. Jahrhundert ist der Barbier oft auch politisch gedeutet worden. Doch ist die Figur des Figaro weder in der Vorlage bei Beaumarchais noch bei Rossini ein demokratischer oder revolutionärer Held, sondern vielmehr ein Abenteurer, einer, der riskant spielt und auch verliert, dabei aber seine gute Laune und sein Selbstbewusstsein immer behält. Er hat ein gewisses anarchisches Potenzial, braucht aber das alte System, die alte Weltordnung für seine Umtriebe. Sein Ziel ist der persönliche Erfolg, nicht der politische Umsturz. Aber er ist frech und unterläuft Autoritäten. Mit Figaros Largo al factotum unterläuft auch Rossini die Konventionen einer Auftrittsarie. In einer komplexen Reihung zahlreicher musikalischer Motive und einem ausdifferenzierten Orchestersatz mit klanglicher und rhythmischer Prägnanz komponiert er eine höchst virtuose Buffo-Arie, wie es sie bis dahin noch nicht gegeben hat. Im Laufe des Stückes kann man jedoch feststellen, dass Figaro eher kein geschickter Stratege, dafür aber ein sympathischer Angeber ist. Seine Pläne und Intrigen gehen alle nicht so recht auf. Er ist komisch durch seine Prahlerei, doch seine Funktion ist nicht, die Dinge in Ordnung zu bringen, sondern vielmehr Chaos zu stiften, die Intrige zu schüren und das Publikum zu amüsieren. In diesem Sinne wünschen wir einen unterhaltsamen Opernabend.